Das Ziel dieser Kampagne ist, den Job, den wir alle machen oder gemacht haben oder viele noch machen werden, aus dem Prekariat rauszuholen. Wie es teilweise schon gelungen ist mit Kollektivvertrag, mit Firmen, die nur anstellen, die Flexibilität bieten und Anstellungsverhältnisse, also zeigen, dass es einfach möglich ist. Und in die Richtung wollen wir. Wir wollen nicht, dass quasi Status quo oder dass es noch schlechter wird, weil in die Richtung geht es, dass einfach immer mehr Leute in immer prekäreren Verhältnissen arbeiten müssen.
Gibt es ein konkretes Ziel für Österreich?
Eines der Ziele wäre, entweder festzustellen, ob der freie Dienstnehmer überhaupt in so etwas, also in diesem Beruf, seinen Platz hat, oder den freien Dienstnehmer generell ins Arbeitsverfassungsgesetz reinzuholen, damit wir damit auch eine Gewerkschaft die Arbeitnehmerschaft vertreten kann, so wie es halt bei normalen Arbeitsverhältnissen ist, damit es einfach die Möglichkeit gibt, kollektive Aktionen zu setzen, sei es auch kollektiv für Mindestlöhne einzutreten, die ja jetzt nicht reguliert sind. Und ja, Kollektivvertretungen zu haben. Also alle diese schönen Dinge, die in den letzten 100 Jahren erkämpft worden sind. Ja? Und die jetzt nicht wieder weggenommen werden sollten.
Durch die Hintertür.
Durch die Hintertür war das letzte Wort. Danke und Glück auf. Vor mir stehen jetzt zwei junge Männer in orangen Westen. Das zeichnet sie aus als Fahrer für Lieferando. Ja, eigentlich ist ja so, dass Lieferando normal anstellt. Warum seid ihr eigentlich hier? Und eigentlich überhaupt erste Frage, wer seid ihr denn überhaupt?
Also ich bin der Toni.
Ich bin der Suleiman, Sule.
Und warum steht sie heute hier?
Weil wir unsere Kollegen unterstützen wollen, weil es auch unsere Arbeitsbedingungen verbessert, wenn alle gute Standards haben, die auf einem guten Niveau sind und nicht der eine runtergedrückt wird und wir dann im Endeffekt auch runtergedrückt werden dadurch.
Ich schließe mich dem vollkommen an.
Herzlich willkommen zur dritten Folge des Riders Collective Podcast. Ich bin Arco Pierre.
Und Adile Siegel.
Genau. Ja, was ihr gerade gehört habt, waren Stimmen von einer Demonstration vor der Vertretung der EU-Kommission in Österreich in der Wipplinger Straße. Genau. Und was da passiert ist, wie viel waren wir denn circa?
Zwei Dutzend, finde ich mal gut.
Ja, voll würde ich auch sagen, circa so zwei Dutzend, ja. So was in die Richtung, 20, 30 Leute. Genau, und wir waren, muss ich sagen, zugeben nicht so laut, finde ich. Also auch bevor, du bist ja später dazugekommen. Aber es gab nicht so die Spruchbänder. So, aber Spruchbänder gab es sogar einige, aber es gab nicht so die Chöre.
Ja, wobei ich bin ja dann irgendwie nur mehr zum Foto gekommen, scheint mir. Also ich habe ja zumindest ein Megafon gesehen.
Genau, und ja, stattgefunden hat das am 24. Februar. Und der Anlass waren die Pläne der EU-Kommission. Genau, weil es ist nämlich so, dass die EU-Kommission aktuell plant, in der ganzen Europäischen Union einen Zwischenstatus zwischen selbstständig und normal angestellt zu etablieren.
Für die Plattformarbeiter.
Ja, es geht ganz konkret um Plattformarbeiter. Genau, und ich denke mir, dass einige, die zuhören, diesen Zwischenstatus vielleicht schon kennen. Es gibt sowas Ähnliches, nämlich in Österreich. Österreich ist, was das angeht, ein Vorreiter, kaum zu glauben.
Ja, unabsichtlich und zufällig und auch nur, weil sich Jam das so erlaubt.
Ja, aber ich meine, ich find schon interessant. Normalerweise ist Österreich bei solchen Sachen nicht so. Ne? Genau, aber auf alle Fälle, die Plattformfirmen überlegen sich das natürlich in einer extra grauslichen Weise, wie genau kann man sich auch in den USA anschauen, wo zeitgleich mit den US-Wahlen, die das Ende von Donald Trump heraufbeschworen haben, und ich meine, dort ihm werden die USA jetzt von einem kommunistischen Linksradikalen regiert, aber zeitgleich gab es auch eine Abstimmung in Kalifornien.
Unter der Proposition 22, ein Referendum?
Genau, die Proposition 22.
Das! Wie in der ersten, wir haben das die Proposition 22 ja schon ein paar Mal angesprochen. Und ich glaube, in unserer ersten Folge haben wir das angesprochen. Und da habe ich gesagt, das wäre ein Referendum gewesen unter den Arbeitern. Das stimmt aber gar nicht. Das war ein Referendum unter der Bevölkerung. Also wo die Arbeiter, die ja meistens gar kein Wahlrecht haben, halt gar nicht mitbestimmen konnten. Insofern ist einfach über ihre Köpfe hinweg bestimmt worden, dass sie da jetzt eben so eine dritte Beschäftigung auferlegt bekommen. Und zwar als Independent Contractors, also so quasi Selbstständige wie bei uns als zwei Dienstnehmer, so ähnlich kann man sich das vorstellen.
Ja, wobei, ich glaube, Independent Contractors gab es doch davor, glaube ich, auch schon. Aber die sind doch jetzt, genau, glaube ich, irgendwie so ein Zwischending, so dass, wenn ich es richtig verstanden habe, verbindet die Nachteile des einen mit den Nachteilen des anderen, mehr oder weniger?
Naja, angefangen hat das, wie es ja überhaupt zu dieser Proposition 22 gekommen ist, gab es ja schon mehrere Verfahren, Gerichtsverfahren gegen diese Plattformunternehmen wie Uber und Lyft. Und das dann, wo dann rausgekommen ist, dass die Arbeiter sind und keine Selbstständigen. Und das war, glaube ich, dann irgendwann so festgehalten eigentlich unter dem sogenannten Bill 5. Warte mal. Ja, Assembly Bill 5, wo eben rausgekommen ist, also was eben besagt, dass diese Plattformarbeiter, also Gig oder Gig Economy Workers, generell Arbeitnehmer. Und Uber und Lyft wollten das aber nicht einsehen und haben eben dagegen lobbyiert und sind dann eben mit einem Vorschlag gekommen, dass das doch anders sein soll.
Ja, und der Vorschlag ist auch wirklich stark unterstützt worden. Also
200 Millionen Dollar Kampagnen und Lobbying-Arbeit unterstützt worden.
Wenn ihr die Neos peinlich findet, die sich hinstellen und es als revolutionären und total tapferen, mutigen Kampf ausgeben, irgendwie das Uber umzuhalten bleibt, das war nochmal deutlich schlimmer. Genau, also der Zusammenbruch der kalifornischen Ökonomie stand offenbar kurz bevor, weil, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, der Taxifahrer Urlaubsanspruch bekommt oder so. Ja, auf alle Fälle, sie sind leider Gottes damit durchgekommen. Und sie sind sogar doppelt durchgekommen, weil wer glaubt, dass der neue US-Präsident da viel dagegen tut, ist eher so, na, es ist nämlich tatsächlich auch so, der Typ, der das organisiert hat, diese Propaganda für Proposition 22, ist der Schwager von Kamala Harris, ihres Zeichens amerikanische Vizepräsidentin.
Oh. Naja, aber wir haben ja nie behauptet, dass die Demokraten irgendwie links wären, also wirtschafts- oder nicht wirtschaftsliberal.
Ja, nein, ich meine, das ist aber schon nochmal so extra, extra böse, finde ich, wo man so denkt, so, hey, okay, gut, ich meine, das ist so Hygiene Austria-Style. Also, falls sich das irgendwer später nochmal anhört, Hygiene Austria, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt, das waren die vorgegeben haben, super österreichische Masken zu produzieren im Feld des Ganzen. Und es ist rausgekommen, sie kommen eigentlich wie alles andere aus China. Genau, aber auf jeden Fall wollen diese Firmen was Ähnliches auch in Europa einführen und da haben wir uns dagegen gewehrt. Genau, aktuell ist es so, dass es in so einer Begutachtung ist. Konsultationsverfahren heißt das in der EU. Das heißt, dass Firmen und ja, Betroffene jeder wieder Form, auch Berufstätige wie auch Firmenpartner, also zum Beispiel andere freie Dienstnehmer, aber theoretisch glaube ich sogar Kunden, sich beteiligen können und deren Meinung mehr oder weniger dazu zu erfassen. Und ja, also Adele, du und ich, wir waren da an einem Termin im Herbst bei der Arbeiterkammer, wo man irgendwie durchgeführt wurde durch das super komplizierte System, das es gibt, wo man dann sozusagen so seine Meinung abgeben kann. Ja, wie hast du es gefunden? Hättest du es allein geschafft? Ich meine, wir haben es zu dritt gemacht, glaube ich.
Ja, ich meine, es geht darum ja, dass man halt nicht nur eine Person befragt, sondern es sind ja möglichst viele Leute eigentlich eingeladen worden. Offenbar war das eigentlich der einzige Termin, aber es gab da doch mehrere Termine, oder? Wo man dann auch mit anderen Leuten drüber gesprochen hat. Ich glaube, das sind mehr als nur wir drei, also insgesamt mehr als nur wir drei befragt worden.
Aber ich meine, wie viele können das gewesen sein? Ich meine, es gibt, ich weiß auch nicht, über 1000 Fahrer allein beim Jahr.
Also wie viele? Ja, ich meine, das ist eben die Schwierigkeit, wie erreicht man möglichst viele Leute, die in der Branche arbeiten. Also man sieht sie zwar überall, aber sie sind halt am Rad und schnell wieder vorbei. Und es ist fast unmöglich, dass man halt irgendwie so viele wie möglich schreibt. Man müsste die Leute tatsächlich persönlich anschreiben, jeden Einzelnen. um dann tatsächlich irgendwie so eine kritische Masse, die dann tatsächlich signifikant ist, zu finden. Aber ja, wie habe ich es gefunden? Okay, ich kann mir jetzt gerade gar nicht mehr so genau daran erinnern, muss ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende. Also es beginnt halt jetzt. Also am 24. Februar, wo diese Demo war, das war ja eben, weil es eine internationale Aktion war. Also wir hätten da ja noch viel mehr mobilisieren können oder so, aber es war eben schon von verschiedenen anderen Riders-Organisationen in ganz Europa ausgemacht. Und das ist auch für uns relativ spät gekommen, dass wir da dann auch noch, ich meine, wir haben wahrscheinlich auch noch nicht so schnell von uns gewusst, von uns Riders Collective, wir sind ja relativ noch jung, dass das noch nicht ganz zu allen herumgesprochen hat. Und somit war es für uns ja eher spontan. Wir hätten natürlich auch viel mehr mobilisieren können. Aber da muss man eben auch zuerst die Leute dann aufklären, worum geht das überhaupt, weil viele sind ja einfach nur Fahrer und machen sich keine Gedanken darüber, dass da irgendwas vor sich geht, europaweit. Und sind bereits freie Dienstnehmer und irgendwo ist dann halt da nichts gefährdet, weil sie ja eh schon den Vertrag unterschrieben haben.
Ja, eben, genau, aber ich verstehe ich auch. Ich meine, in Wirklichkeit ist es halt auch ein sperriges Thema, weil ich meine, der Witz ist ja im Endeffekt, also soweit ich weiß, legt das ja jetzt noch nicht so unbedingt extrem viel fest. So. Also wenn du das in Wirklichkeit thematisieren willst, dann tust du dich, glaube ich, schwierig. Es fetzt halt nicht so wie, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, die Miam-Leute könnten mal probieren, für 5 Euro für pro Lieferung irgendwas zu machen. Ich glaube, weil das versteht jeder sofort. Ja, du kriegst einfach einen Euro mehr. So, das ist mein. Aber das dagegen ist halt
ja,
schwierig.
Ja, wobei es in den Organisationen, die da vorne dabei waren bei der Aktion und da schon mehr und härtere Kämpfe haben als wir, bei denen ist es halt so wie bei uns bei den Subunternehmern eigentlich. Also bei den tatsächlichen Selbstständigen, mit denen wir ja kaum in Verbindung sind, die am Stadtrand oder so liefern und tatsächlich nur Probestellungen bezahlt bekommen. Und wo halt die Wartezeiten und so weiter auch nicht bezahlt werden. Und die dann halt wirklich nur 5 Euro pro Lieferung bekommen und das auf selbstständiger Basis. Es ist ja nicht so, dass es diese Verhältnisse bei uns nicht gibt. Sie sind nur nicht in den Medien, weil da arbeiten halt andere. Und also wir sind quasi die Hipster auf dem Fahrrad, die Podcasts machen und in freien Dienstverhältnissen oder angestellt arbeiten. Aber dann gibt es ja noch die stumme Masse von tatsächlichen Scheinselbstständigen, die tatsächlich nur für 5 Euro pro Stunde machen. Die auch für Miam fahren, also oder für Lieferando, also die fahren halt auch mit Miam und Lieferando Rucksäcken. Aber sie haben halt eigentlich recht gar nichts mit uns zu tun, weil sie halt auch nicht über Miam oder Lieferando beschäftigt sind, sondern über einen Subunternehmer oder wie es der CEO von Miam sagt, er behauptet, sie hätten keine Subunternehmer, sondern Logistikpartner.
Ja, voll, genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, eben ist das Royalty, also wir sagen, die wir pro Stunde bezahlt werden, die werden auch pro Stunde bezahlt, aber lächerlich halt, ja. Da lassen sich leicht irgendwelche anschlussfähige Sachen finden, aber bei so einer, die Europäische Union erwähnt, bla bla bla, bla bla blub, ich meine, ich glaube, dass das recht schwierig ist. Dabei muss man sagen, betrifft es ja eigentlich nicht nur uns, weil ich meine, eine der Lehren war ja ein bisschen die, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis das doch rüberschwappt in andere Bereiche der Wirtschaft.
Ja, und man kann jeden Bereich zu einer Plattformarbeit machen. Also es geschieht ja schon im Dienstleistungssektor, mit Hausarbeit. Also so. In Österreich gibt es das nicht, aber die Plattform heißt Book a Tiger. Oder vielleicht gibt es in Österreich sogar irgendwas Ähnliches, das weiß ich aber nicht. Aber Book a Tiger ist zum Beispiel so eine Plattform, wo man sich Putzkraft bestellen kann über eine Plattform oder Übersetzungsarbeiten. Das sind halt so die typischen Gigworker oder Grafiker.
Ja, was ist das? Book a Tiger?
Book a Tiger, ja. Dann kommt ein Putztiger.
Ah. Okay, das ist ja unglaublich innovativ, ist das. Bist du
ja, und das gibt es.
Ja, wie ein unglaubliches Startup.
Es gibt dasselbe, glaube ich, auch mit Handwerker. Das heißt My Hammer. Und.
Gibt es dasselbe auch für die Oma, so Altenbetreuung?
Das könnte sicher noch kommen. Also, oder es würde mich nicht wundern, wenn es irgendwo schon gibt.
Was sagst du? Machen wir Startup?
Ja, machen wir Startup.
MyOma.at.
MyOma. Na ja, schmeißen wir den Klassenkampf und werden selber wechseln wir die Seiten.
Du, ich glaube, man kann da bei einem reich werden, das ist sicherlich so easy. Also das Einzige, was man braucht, ist irgendwie, weiß nicht, Connections zu Logistikpartnern. Genau.
Es gibt ja auch die Programmierer schon als Gigworker. Also du kannst da einfach Gigworker anstellen, also suchen, die dir eine App bauen.
Aber das stößt dann an seine Grenzen. Also ein Freund von mir ist Softwareentwickler und hat auch eine Firma. Genau, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, was er macht, aber egal. Und was der mir erzählt hat, stoßt das ein bisschen an seine Grenzen. Es gibt schon so eine Gigifizierung, das machen dann so Leute in Pakistan. Aber das Problem ist, dass der Code, den die produzieren, für alle anderen ziemlich intransparent ist. Sprich, man kann schwer sozusagen damit weiterarbeiten. Genau. Und das zeigt halt schon, finde ich, dass so diese Organisierung, die Organisierung der Arbeit in Gig-Form halt nicht überall funktioniert. Nämlich da, wo die Kooperation der Leute untereinander total wichtig ist, ich glaube, da funktioniert es dann halt nicht. Weil ja auch das Problem ist, angenommen, wir werden eh normal bezahlt und wir kooperieren da auch lustigerweise, was für uns macht Sinn. Aber angenommen, es müssten, ich weiß auch nicht, die Leute beim Jam, die 4 Euro kriegen, die sind nicht mehr. Die müssten irgendwie zusammenarbeiten, um dann irgendwie gemeinsam 4 Euro zu kriegen. Wer kriegt dann irgendwie die Kohle? So, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass sowas schwierig funktioniert.
Aber beim Yam kann ich mir das gut vorstellen, dass das in der IT ja ähnlich abläuft. Weil, also ich bin beim Yam ja schon...
Weil es so schlecht ist?
die meisten Probleme, die wir haben, also wenn wir... als Betriebsrat uns aufregen über diese und jene Sachen, die da buggy sind bei der App oder die dann nicht funktionieren, zum Beispiel intransparentes Trinkgeld. Warum ist es nicht möglich, dass das Trinkgeld transparent zu machen? Die in Norwegen, die Kollegen in Norwegen, bei Foodora Norwegen, die nutzen dieselbe App. Warum ist bei denen das Trinkgeld nicht intransparent, aber bei uns mit Miam schon? Und dann stellt sich heraus, dass viele von diesen Problemen eigentlich historisch gewachsen sind, also in der IT. Und ich bin ja beim Yam schon uralt, weil ich seit 5 Jahren dabei bin. Aber ich habe jetzt das 5. Management überlebt quasi. Oder das ist jetzt schon das 5. Management, das ich erlebt habe. Und insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute in der IT auch ständig wechseln. Also irgendwo... Ist das schon Gigifizierung, oder? Wenn mein erster Personalchef ein Praktikant war, der nach einem halben Jahr wieder zurückgegangen ist auf die Uni und mit den IT-Leuten dort, stelle ich mir es nicht anders vor, dass das vielleicht auch alle irgendwie eigentlich Praktikanten sind, die dann wieder zurückgehen auf die Uni und alle anderen Nachfolgenden haben Aufräumarbeiten hauptsächlich. Und deswegen sind die so überfordert und deswegen haben wir seit 5 Jahren dieselben Probleme.
Ja, ich weiß nicht, also bei uns ist halt die Software auch nicht sonderlich, aber ich glaube, bei uns ist es halt, also Veloce 1450, ich glaube, bei uns ist es halt noch einmal extra komplex, weil wir kriegen halt auch das, was soll ich sagen, wir haben halt auch dieses Graphen mit den Daten von 1450, die wir dort dann immer kriegen und die verweisen halt auch immer aufeinander, also ich weiß nicht, und bei uns, das ist alles noch nicht so alt, aber ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube sozusagen, dass die tatsächlich da der Arbeits, also ich glaube auch, dass bei, das Yam, Foodora, dass die echte Programmierer haben, weil ich glaube halt, dass so diese Digitisierung einfach in dem Bereich einfach nicht funktioniert, weil dann sobald du sobald es nicht ganz klar ist, wem du was in das für ein Ausmaß zuordnen kannst, kannst du ja die Abrechnung auch schwer machen. Also weißt du, was ich meine? Angenommen, du musst ja, wenn Leute sozusagen für überindividuelle Leistungen bezahlt werden, sozusagen, dann ist ja die Frage, warum soll der eine gleich viel kriegen wie der andere? Weißt du, was ich meine? So? Und davon lebt ja diese Geschichte. Jeder kriegt genau das, was er macht. Zum Beispiel Bestellung. Ne? Und das ist ja aber in Wirklichkeit bei Miami schon eine Illusion, weil es gibt Leute, die Glück haben und dann haben sie irgendwie lauter kurze Wege und Leute, die Pech haben, und dann haben sie lauter lange Wege und trotzdem kriegen sie alle 4 €. Dennoch, sozusagen, kann das System Miami nicht funktionieren, wenn die einen nicht kurze und die anderen nicht lange haben. So. Und beim Programmieren ist das ja im Grunde genommen das Gleiche, aber dort ist es halt doch viel offensichtlicher. Und ich meine, wenn dann die eine Person immer abizart, aber im Endeffekt kriegt sie genau gleich viel. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich meine, ich habe die Gigifizierung, die quasi in der IT bei Plattformunternehmen sehe, ja so gemeint, dass die Leute dort auch nicht lange bleiben.
Ja, das will schon stimmen.
Also es ist halt, auf allen Ebenen suchen sie einfach hauptsächlich billige Arbeitskräfte.
Weißt du, wer garantiert super billig war? Der Grafiker oder die Grafikerin. Ich glaube, es ist ein neunjähriges Kind vom Firmengründer oder so. Der Grünton, den es jetzt gerade gibt, das ist doch schon heftig.
Ja, also Miami, es ist überhaupt, es amüsiert mich mehr, dass sie auf die ganze schlechte Presse, die ihnen beschert wurde, einfach mal reagieren drauf mit einem Rebranding. Also das sagt halt, wir haben keine fähigen Leute, die fähig sind, ein Problem zu lösen. Wir haben nur fähige Leute im Marketing. Aber dort, wo es tatsächlich Probleme gibt, da spielen wir irgendwie drüber, aber machen wir mal ein Rebranding.
Okay, aber das finde ich interessant. Ich habe das nicht damit in Verbindung gebracht, zumal ja es sich eigentlich, hat sich irgendwas verändert aus der Gründung?
Ich meine, es sind plötzlich Werbungen aufgetaucht, wo dann tatsächlich irgendein Social Security Package oder so beworben wurde, das aber nicht weiter erörtert war. Ja, das kann man ja mal sagen in der Werbung, damit das irgendwie gut ausschaut. Werde ein Jan-Fahrer, wir bieten grelles Grün, grelles Blau und irgendein Social Security Package. Aber halt auch nichts gehört davon, dass die Verträge tatsächlich irgendwie besser oder überhaupt anders geworden sind.
So wirklich
nur ein Rebranding in anderen Farben.
Okay. Also ja, Rebranding, aber ja. Selbst für ein Rebranding finde ich schwach, wenn man einfach nur die Farbe ändert. Und nicht einmal wirklich, sondern einfach ein anderer.
Warum macht man das? Warum lässt man uns monatelang warten drauf, dass wir neue Rucksäcke kriegen? Und dann gibt es ein Rebranding. Also dann gibt es zuerst einen Haufen Rucksäcke, die zu klein sind, wo man keine Losteria-Pizzen reinbringt. Und dann gibt es ein Rebranding. Wieder neu. Ich verstehe das nicht. Aber gut, das ist Miam, das muss man nicht verstehen. Das muss man wirklich nicht verstehen. Wo waren wir? Wir sind jetzt 1000-mal
Ja, voll. Eigentlich waren wir bei dieser bösen EU. Bei diesen bösen Vorhaben der EU-Kommission. Genau, es wird dazu.
Bei der EU, die da jetzt zwar sagt, sie möchte Arbeiter und Arbeiterinnen in der Plattformökonomie mehr schützen, besonders halt jetzt, wo kürzlich ja die Plattformunternehmen oder einige Plattformunternehmen in Italien. Ich glaube, insgesamt 733 Millionen zahlen mussten, weil eben die Gerichte entschieden haben, dass das alles Angestellte sind und keine Independent Contractors. Und darauf sagt halt dann auch die EU, ja, wir arbeiten dran, um halt Gig-Worker besser zu schützen. Gleichzeitig wird halt auch stark lobbyiert von eben diesen Unternehmen, in deren Interesse es ja nicht ist, dass sie dann in anderen Ländern auch solche Verfahren bekommen und auch hunderte Millionen an Strafen und Kompensationen zahlen müssen. Und es ist auch halt nicht, es geht halt auch nicht, dass die EU irgendwelche Lösungen findet, ohne halt im gleichen Maß die Betroffenen anzuhören, wie die Unternehmen.
Naja, das tun sie ja formal,
das,
ne?
Jein. Also das ist halt, man bräuchte da eine größere Masse, die man anhört von Fahrern, aber die größere Masse, die sie anhören, sind sicher die Unternehmer und Wirtschaftsbetreiberinnen und Plattformbetreiberinnen. Einfach weil die auch leichter zu erreichen sind, als die Fahrer, denen man irgendwie erst erklären müsste, worum es geht. Und ja, worum es geht, ist ja eigentlich die Zukunft der Arbeit. Also dass es ordentliche Anstellungsverhältnisse gibt oder Beschäftigungsverhältnisse gibt, die eben auch garantieren, dass man von seinem Job leben kann und nicht eigentlich pausenlos arbeiten muss auf drei verschiedenen Plattformen, damit man irgendwie über die Runden kommt. Und im Fall, dass man krank wird oder einen Unfall hat, auch vorgesorgt hat, weil darauf, für solche Fälle muss man ja einen Notgroschen zur Seite haben, wenn man ja keine Sozialversicherung, also es ist ja jetzt nicht keine Sozialversicherung, die zum Beispiel, naja gut, in vielen Fällen ist es einfach keine Sozialversicherung. Also eben in den Fällen von den Miam- und Lieferando-Fahrern, von denen ich vorher gesprochen habe, von den Scheinselbstständigen, die es halt auch eben zuhauf gibt in Italien und Frankreich und Spanien und überall, die halt tatsächlich nur pro Lieferung und Netto-Stunde bezahlt bekommen und eben tatsächlich keine Krankenversicherung haben und tatsächlich alles Risiko selber tragen.
In Italien.
Sie das aber auch gar nicht anders vorstellen können.
Ach egal, ich verstehe schon, was du hinaus willst.
Ich neige sogar, wenn ich spreche, zu extrem langen Schachtelsätzen. Wirklich nervig. Ich habe jetzt vergessen, womit mein Satz angefangen hat.
Ja, wir hier auf alle Fälle, wir müssen ihre Pläne durchkreuzen. Aber es ist ja so, ich habe ja der Demo am 24. auch einen Kollegen getroffen von Lieferando. Genau, beziehungsweise er ist eigentlich sogar der Betriebsrat von Lieferando. Und der hat mir Folgendes erzählt.
Nun ist es ja so, bei Lieferando gibt es ja eigentlich, soweit ich mitbekommen habe, keine freien Dienstnehmerinnenschaften mehr. Aber heißt das, dass alles eitel Wonne ist oder gibt es auch bei euch irgendwelche besonderen Probleme, die Lieferando auszeichnen?
Verschiedenes vom Thema Arbeitsschutz. Wir haben zwar so Dienstradeln, das ist dann auch immer so eine Frage, ist das gut genug, ist es nicht gut genug? Das ist immer sehr viel Diskussion mit der Firma. Und dann gibt es auch noch so Geschichten bezüglich Bezahlung, bezüglich Arbeitszeit. Wird das gescheit abgerechnet? Wird das korrekt abgerechnet? Außerdem gibt es dann sehr komische Klauseln in den Verträgen, diverse so eine All-In-Regelung und so weiter. Alles auch schwierig, nicht auch so lupenrein, wie man es gerne hätte, aber zumindest ist man angestellt, man hat seinen Krankenstand, man hat seinen Urlaub und auch den Kollektivvertrag als Backup.
Nur, ob ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr seid angestellt mit All-In-Verträgen?
Ja, genau. Also die Kollegen, wir haben noch einen alten Vertrag, um ehrlich zu sein. Also seit letztem Jahr ungefähr hat Lieferando auf so All-In-Verträge umgestellt.
Es ist eine interessante Sache, weil vielleicht können sich regelmäßige Zuhörerinnen erinnern. Wir haben letzte Woche besprochen, dass es ja eigentlich durch den Kollektivvertrag Überstundenzuschläge gibt. Naja, nicht für die Führungskräfte auf zwei Rädern bei Lieferando, weil die haben All-In-Verträge. Naja.
Ja, das finde ich auch arg. Ich meine, das zeigt sozusagen, finde ich, dass nur weil Leute dann auch endlich mal angemeldet werden, in Wirklichkeit ja jetzt noch nicht alles gewonnen ist, sondern weil in Wirklichkeit ja auch noch recht viel Raum für Luft nach oben ist.
Ausweichmöglichkeiten ist. Also die ja, echt, das ist wirklich frech. Also das mit den All-In-Verträgen ist einfach extrem frech. Das ist so, die reizen die Grauzonen aus, das ganze Land ist eine Grauzone. Also ich meine, unter dieser Regierung ist das ganze Land sowieso eine Grauzone, aber wow, was man da für Möglichkeiten hat.
Ja, ich finde das schon arg, weil eigentlich, ich meine, und das, ich finde, es zeigt ja wirklich so total deutlich, dass man der Arbeitgeberseite einfach nicht glauben darf, selbst wenn sie wollen, ich meine, sie können nicht. Irgendeiner beginnt dann immer mit sowas, weil ich meine, eigentlich ist ja hoch und heilig versprochen worden, jahrelang, dass ja All-In-Verträge ja nur für Führungskräfte kommen sollen. Und das frisst sich halt immer weiter nach unten. Und ich meine, also es ist ja eigentlich vorhersehbar, dass das einfach ein Scheiß ist. Also ich meine, ja, also, aber ich finde es auf alle Fälle gut zu wissen. Ich meine, es ist schon ein Witz. Also so all in als Lieferbote, ich meine, es ist doch völlig irre.
Ja, es ist tatsächlich völlig irre. Also die Weg muss man mal kommen halt.
Ja, voll. Ich meine, das ist doch schon unverschämt.
Ich meine, dass das überhaupt durchgeht. Also das ist wirklich eben eine rechtliche Grauzone. Etwas, was man irgendwie vergessen hat. Wenn man hoch und heilig verspricht, dass die All-In-Verträge nur für Führungskräfte sind, dann sollte man das halt auch irgendwie so festschreiben. Oder dass das, ja, unter welchen Prämissen ist es möglich, jemanden einen All-In-Vertrag zu geben. Ich meine, das ist ja, ich meine, da müsste man einfach so viel mehr bezahlt bekommen.
Ja, ja, sicher. Ja, kriegt man dann ja eh immer, aber es ist halt eine Witzgeschichte.
Da gelten dann Überstundenzuschläge auch? Also die zählen,
nein,
die
nein,
zählen
nein, dann du, auch du kriegst dafür? Halt, nein, 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 du kriegst halt, na, der Witz ist, dass du halt eine, der Witz ist halt, dass du das halt pauschal abgegolten bekommst mit einem höheren Gehalt. Aber ich meine, also jeder, der in dieser Branche arbeitet, weiß, dass das ein Schwachsinn ist.
Also, es ist eine extreme Unverschämtheit, dass man dann sagt, okay, es gibt einen Mindestlohn, einen kollektivvertraglichen, und jeder, der darüber zahlt, kann behaupten, dass das auch ein All-In-Vertrag ist. Und er zahlt dann eigentlich gar nicht über dem Kollektivvertrag. Und für die meisten Fahrer schaut das aus, als würden sie über dem Kollektivvertrag bezahlt bekommen. In Wirklichkeit haltet sich das Unternehmen aber eigentlich nicht an den Kollektivvertrag, sondern nennt es halt einen All-In-Vertrag. Und das alles ist halt irgendwie schon im Stundenlohn ausgeglichen. Das ist
Ja, ich glaube, es ist schon, man muss, glaube ich, schon, ist, glaube ich, schon festgelegt, was für ein Aufschlag das jetzt ist, aber ich meine.
Naja, schauen wir uns Unternehmen an, die tatsächlich über den Kollektivvertrag zahlen, so wie Heavy Pedals, Lastenradunternehmen. Ich weiß gerade nicht, was die zahlen, ich glaube so 10, 50, 11 Euro oder so pro Stunde. Und das ist aber halt ein normaler Stundenlohn. Und würden sie jetzt in der Nacht arbeiten, was Heavy Pedals halt nicht tut, dann würden sie halt den Zuschlag bekommen. Oder
ich muss ja sagen, ich weiß nicht, ob der Heavy Pedals Tarif, ob das schon der Tarif ist von den Lieferando-Leuten.
Also nein, das ist ja fix ein anderer Tarif. Ich verstehe das. Da müssen wir mal den Toni einladen und mit ihm über Lieferando reden oder über die
ja,
die
voll, das ist spannend.
Weil es wäre. Oder generell mal eine Aufstellung machen, wie man in welchem Unternehmen verdient. Weil sonst könnte man ja sagen, okay, das ist ja jetzt, die Unternehmen sind da ja auch ganz schnell dabei, dass sie sagen, oh, das ist Betriebsgeheimnis. Entschuldigung, wie viel jemand verdient und in welcher Weise das ausbezahlt wird und was das für ein Vertrag ist, soll ein Betriebsgeheimnis sein? Das Unternehmen haben echt Nerven.
Ja, es ist auch kein Betriebsgeheimnis.
Nein.
Aber ja, auf jeden Fall, genau. Ich finde es ja auch deshalb spannend, weil man sich dann auch da auch, finde ich, fragen muss, ob man sich so einen Gefallen tut mit diesem Prekaritätsbegriff, der ja im Zusammenhang mit unserer Branche oft fällt. Weil, ich meine, so Schein, All-In und so, das ist doch nicht prekär, das ist doch einfach nur schlechte Arbeitsbedingungen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob man sich da so einen Gefallen tut, wenn man sich so, ob man sich da nicht ein bisschen so verzwergt und veropfert, sozusagen, wenn man irgendwie sagt, oh, so prekär und so weiter und so fort.
Wie, also,
so, weißt du, was ich meine?
Nein, also du findest schlechte Arbeitsbedingungen irgendwie besseres oder attraktiveres Wording als prekäre Arbeit? Also ist das beides schlecht?
Es ist beides schlecht, ja, aber die Frage ist, warum man für bestimmte Arbeiten dann irgendwie noch das Wort prekär verwendet. Also ich finde, für freie Dienstnehmer, finde ich, macht es vielleicht einen Sinn, das lasse ich mir einreden. Aber wenn es tatsächlich so einen Arbeitsvertrag gibt, dann, also weißt du, was ich meine? Weil wo ist dann, dann ist ja alles prekär. Also weißt du, was ich meine? Dann ist ja die Gastro auch prekär.
Wenn man die Gastro ist, eigentlich reichlich prekär.
Ja. Ich meine, das schaut, die haben auch Arbeitsverträge und die schauen sicher nicht besser aus als die von uns.
Ja, aber ist alles, was zum Beispiel befristet sind, und in der Gastro sind sehr viele Saisonverträge, fällt schon mal unter prekäre Arbeit. Oder alles, was eigentlich nicht Vollzeit ist, wird manchmal, je nachdem, wen man fragt, als prekär gesehen, aber generell als atypisch.
Ja, aber das ist ja das Nächste.
Also irgendwie das alles was, also wenn du mich fragen würdest, wäre eigentlich alles mit einem normalen Arbeitsvertrag, was mindestens Teilzeit ist, schon nicht mehr prekär. Oh, aber eigentlich stimmt es ja. Ich meine, ich arbeite 20 Stunden, ich kriege quasi 750 Euro am Monatsende raus. Das ist halt jetzt auch nicht so viel, dass wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meine Waschmaschine eingehen würde oder mein Laptop und ich brauche jetzt ganz schnell einen neuen, dass mir das jetzt nicht irgendwie aus der Stabilität reißen würde. Also das ist halt prekär. Ich finde, das ist prekär. Also wenn du ein Einkommen, wenn du von deinem Einkommen nicht abgesichert leben kannst, sodass du dir halt Sorgen machen musst, was ist, wenn irgendwas Größeres kaputt ist oder irgendwelche größeren Kosten anfallen. Also jetzt nicht wie, ich bekomme ein Kind und muss das Haus umbauen, sondern sowas wie Waschmaschine wird kaputt oder weiß ich nicht, der Herd wird kaputt oder ich brauche eine neue Gastherme oder sowas. Ich meine, Gastherme ist schon wieder was Härteres, also das kostet ja meistens schon wieder mehr. Aber dass man sich dann halt nicht fürchten muss, dass man halt nicht mehr über die Runden kommt.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Oder halt in irgendwelche
Schuldenstütze.
Das
ist definitiv schon wieder was anderes.
Das ist eigentlich tatsächlich prekär Arbeit. Weil
ja, das ist ja nicht Arbeit. Das ist doch nicht das Gleiche. Weil ich meine, beim einen geht es um prekäre Arbeit. Das eine bezeichnet Arbeit und Arbeitsverhältnisse. Und das andere ist ja sozusagen, wie gut du mit deiner Kohle auskommst. Und ich meine, ich habe mal gearbeitet auch.
Nein, man kann schon zum Beispiel annehmen, immer dafür gibt es ja jetzt eine Armutsgrenze. Dass man sagt, okay, das ist die Armutsgrenze mit 1.000 Euro im Monat, solltest du eigentlich schon halbwegs auskommen, aber es ist schon bewusst, dass da zum Sparen nicht recht viel übrig bleibt. Und bei einer Krankenversicherung, wenn du jetzt eine Krankenversicherung hast, also als Arbeitnehmerin krankenversichert bist und eben auch Krankengeld bekommst, dann reißt dir das jetzt keine zusätzliche Lücke ins Konto, wenn du krank bist. Und genauso, ich meine, natürlich, es bleibt dir überlassen, wofür du eine Notfallkosten anlegst oder nicht, auch wenn es 2.500 Euro verdienst und probiert das alles an der Börse anzulegen und zu sehr spekulieren, sodass du dir dann auch keine neue Waschmaschine. Aber das ist dann halt, weiß ich nicht, du bist selber schuld, weil du nicht gut mit deinem Geld umgehen kannst. Aber wenn dir gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, irgendwas anzusparen, weil du halt nur Teilzeit arbeiten kannst oder nur eine Teilzeitbeschäftigung gefunden hast, oder eben so viel arbeiten muss, um halt nicht prekär zu leben. Also wenn ein Kollege jetzt freier Dienstnehmer ist und 70 Stunden die Woche arbeitet, und bei mir gibt es ja genügend von diesem, und dann sagt, okay, er verdient 3.500 Euro im Monat, der würde sich jetzt selber nicht als prekär ansehen, oder? Aber er rechnet halt nicht damit, dass er eigentlich in kürzester Zeit so überarbeitet sein kann und dass sein E-Bike oder was auch immer er fährt, das halt auch alles Sachen kostet, dass er plötzlich krank sein kann, dass er plötzlich einen Unfall hat. Ja, dass die Arbeit, die er hat, ihn eigentlich körperlich auch so belastet, dass das halt eigentlich der Zukunft hat, das ist eigentlich alles irgendwo verkehrt. Das ist halt nicht nachhaltig.
Das ist halt nicht sicher. Nein, das ich verstehe schon, was du meinst, aber eigentlich hast du ja im Grunde genommen auch ein Beispiel jetzt dafür gebracht. So. Also sagen, ich würde so Einkommensarmut und prekäre Arbeitsverhältnisse sind atypisch, ist nochmal was völlig, das ist nochmal was anderes. Ich würde die auseinanderhalten, und aber ich würde dann auch sagen, auch ein Beispiel dafür, warum man dann oft bei prekär dann vielleicht doch eher einfach sagen, auf die Sicherheit des Erwerbs abstellen sollte, ob man in den Krankenstand gehen kann und so, und nicht auf die eigentliche Höhe, weil es ja auch so ist, dass viele Leute, die vielleicht keine hohen Einkommen haben, ja dennoch jetzt nicht unbedingt schlecht leben. Also ganz klassisch zum Beispiel Frauen oder so in Partnerschaften. Ich meine, früher, heute nicht mehr so, aber früher war das ja eigentlich eher sogar der Regelfall, dass die nicht zumindest die Vollzeit gearbeitet haben. Ich meine, ich habe mal gearbeitet in einem Callcenter für die Statistik Austria, und da hatten wir das total oft, dass dann halt irgendwie, ja, nein, der ist nicht vermietet, also im besten Fall vermietet noch Ferienhäuser dazu oder so. Ich meine, es sind im Grunde genommen auch prekäre Einkommen, aber die wird kein Problem haben, sich, wenn sie sagt, dass die Waschmaschine kaputt ist oder so, dann wird höchstwahrscheinlich bald einmal die Waschmaschine ausgetauscht werden.
Ja, ich meine, wenn man das jetzt ihre prekäre Lebenslage oder ihren das vermischst du ja auch wieder zwei Sachen. Wenn du sagst, die ist in einer Partnerschaft und er verdient gut, also braucht sie, kann man das, was sie, das macht ja ihre Arbeitsverhältnisse nicht weniger prekär. Und wenn man sich dann denkt, wie viele Frauen sind 2020 von ihren Partnern ermordet worden, oder wie viele Frauen laufen ins Frauenhaus, weil sie sich vor ihrem Partner daheim fürchten, oder wie verlässlich sind halt diese Partner? Also auf Partner kann man sie ja nicht verlassen. Beziehungen sind generell prekär.
Ja, aber das...
Also ich meine, damit angefangen ist. Aber Frauen sind halt, fallen halt natürlich prekäre Arbeit noch mehr zum Opfer, weil eben viele Leute, sie das ist wieder historisch so gewachsen, sie das ja so denken, dass sie ja von ihrem Partner abgesichert werden. Was halt nicht
selbstverständlich aber worauf ist. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich sozusagen einfach diese beiden Dinge trennen würde. Sozusagen die Frage, ob man sozusagen in einem Haushalt lebt, der Einkommensarmut leidet, oder ob das eigene Arbeitsverhältnis prekär ist, weißt du, was ich meine? Also das wird halt nicht immer dadurch.
Ja, aber nur von einem Arbeitsvertrag alleine kannst du es halt auch nicht abhängig machen, weil wenn jetzt jemand einen Arbeitsvertrag hat, aber nur geringfügig, dann ist das ja keine sichere Arbeit. Ich meine, das sind dann okay 450 Euro mehr oder minder gesichertes Einkommen, aber das ist halt auch noch, da bleibt halt dann noch zu viel offen, was du brauchst zum Leben, was nicht gesichert ist. Also bist du in einer prekären Arbeitssituation.
Ja, naja, ich weiß nicht, ich finde, das ist dann schon ein bisschen überdehnt. Also dann ist halt das Konzept der Prekarität, also ich finde das ein bisschen schwierig. Ich würde schon da belassen, weil ich meine, es gibt ja auch Leute, die einfach tatsächlich weniger arbeiten wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist halt die Frage, okay, also weißt du, was ich meine? Weil Prekarität soll doch schon ein Verhältnis auch andeuten, wo halt der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ja sozusagen in einer Form der Unsicherheit lebt.
Ja, aber das...
Und wenn du aber aus freiem Willen nur 10 Stunden die Woche arbeitest, weil du vielleicht...
AMS bekommst nebenbei?
Weiß ich auch nicht. Vielleicht AMS bekommst nebenbei, keine Ahnung, wobei ich meine...
Aber das kannst du jetzt nicht.
Ich weiß nicht, das ist jetzt der Miam-Klassiker, den du meinst. Ich meine ja tatsächlich Leute, die aus irgendeinem Grund vielleicht nur angemeldet 10 Stunden in der Woche
arbeiten. Ja, weil sie gut verheiratet sind oder in geerbten Häusern leben.
Ja, zum Beispiel, sowas gibt's auch. Oder,
aber das sind ja die sind ja immer, ihre Arbeitsverhältnisse sind prekär, aber ausgewählt prekär, und sie sind ja nicht in prekären Lebensverhältnissen. Aber über diese Personen sprechen wir ja nicht, weil die sind ja, das ist ja quasi die besitzende Klasse, und die gibt es ja da gar nicht.
Sagen, ich würde eben sagen, dass wenn diese Personen einer Arbeit nachgehen, die eben nicht prekär ist, also die eben in dem Sinne nicht prekär ist, als dass sie normal angemeldet ist, die einen Krankenstand haben und so weiter und so weiter, ja, sozusagen sie dann nicht prekär sind und dann sind sie auch kein Problem für alle anderen, weil problematisch ist ja so dieses, okay, ich mache prekäre Arbeit, weil es mir eh wurscht sein kann, ich sehe das so als Hobby, wäre es für andere aber kein Hobby ist, weißt du, was ich meine? Aber sozusagen, wenn du die Leute zwingst, so, ja, hey, ihr könnt schon eure 10 Stunden hackeln, wenn ihr was findet, aber dann bitte angemeldet und alles, das schadet dann ja dem Rest der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht und dem Rest der Kolleginnen und Kollegen nicht.
Also, wir haben da jetzt ewig diskutiert, können wir das irgendwie zusammenfassen, um was jetzt Prekarität, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, nicht auch ganz auf einen grünen Nenner gekommen, was jetzt Prekarität ist und wir haben es gut ausgelegt, aber der Punkt, den du jetzt am Schluss gemacht hast, fand ich ja ganz gut, also dass manche Leute es jetzt besser leisten können, in prekären Arbeitsverhältnissen zu arbeiten als andere und die einen die wären eigentlich auf sichere Arbeitsverhältnisse angewiesen, weil sie eben für ihr gesamtes Leben selber aufkommen müssen. Und die anderen, denen ist das mehr oder minder wurscht, weil sie studieren, von ihren Eltern supportet werden oder die Studienbeihilfe bekommen oder AMS-Geld bekommen oder nichts für Miete zahlen aus irgendwelchen Gründen oder vielleicht eh noch einen anderen Job haben und das Radfahren jetzt nur zum Spaß machen oder so, also anderweitig abgesichert sind. Und die scheren sie halt dann nicht darum, denen ist es nicht wichtig, dass sie in diesem Job jetzt abgesichert sind. Und um sichere Arbeitsverhältnisse für alle zu schaffen, bräuchten wir die Solidarität von denen, die sich nicht drum kümmern, gegenüber denen, die gar nicht wirklich den Mut haben können, den Mund aufzumachen, weil sie sich so fürchten, ihren Job zu verlieren, der ohnehin schlecht ist.
Ja, im Grunde genommen, ich würde auch sagen, eigentlich, es läuft ein bisschen darauf hinaus, ja. Genau. Aber diese Solidarität heißt halt dann auch, dass diese Leute, diese Teile der Flotten halt ein bisschen an Autonomie verlieren, ne? Können dann halt Sachen nicht mehr so autonom machen wie davor.
Wobei Autonomie, also ich meine, wie viel Autonomie hat man mit dieser App-basierten Arbeit? Generell, also.
Naja, also ich habe ja ein dreiviertel Jahr beim Yam gearbeitet und jetzt arbeite ich bei Veloce 1450. Und ich meine, jetzt bei schlechtem Wetter, da gab es schon einige Geschichten, wo ich damals als Miam-Fahrer gesagt hätte, so, ja, gut, dann halt nicht. Also, weil im Winter haben sie halt eben genug Fahrer.
Ja, aber es geht ja jetzt so nicht nur um Schichten nehmen oder nicht nehmen.
Bei Veloce 1450 kann das nicht
machen. Bei der Autonomie geht es ja jetzt gar nicht darum, also nicht nur darum, dass du dir deine Schichten frei einteilst, sondern es geht ja zum Beispiel auch darum, dass du sofort von der App angeschrien wirst, in einem höchst schrillen Ton, dass du dich bewegen sollst, wenn du noch immer, weiß ich nicht, wenn du vielleicht die Zigarette noch ausrauchst, nachdem du eine Bestellung bekommen hast. Und dann schreit dich die App gleich an und sagt, warum bewegst du dich nicht? Das ist ja nicht Autonomie.
Ich weiß nicht.
Oder aber du hältst die jetzt schon viel zu lange beim Kunden auf, während du die halt irgendwie durch einen Gemeindebau und 20 Stiegen und dann schreit dich die App an, du hältst dich jetzt schon so lange beim Kunden auf, melde dich beim Dispatcher, wenn es ein Problem gibt oder so. Also ich meine, das ist ja keine Autonomie, das ist durchkontrolliert sein von einer blöden App, wo Sklave deines Handys
ist. Ja, du hast vollkommen recht, ich meine, was so Autonomie in der Arbeit selber angeht, ich meine, das ist bei Miam halt, wobei man sagen muss, ich meine, ich habe bei meiner Zeit bei Miam, also ich bin ein bisschen drauf geschissen, ich meine, vielleicht kommen da meine schlechten Patches, ich weiß nicht. Aber ich meine, ich habe das halt nicht mehr ignoriert. Also,
ja, ich ignoriere das auch, aber es ist. Ignoriert. Es ist
die Frage nach, wie lange das Essen braucht. Zeiten? Ich glaube 10 Minuten.
In stressigen Zeiten höre ich dann das Handy, also diesen schrillen Ton. Obwohl er gar nicht läutet, weil ich bin dann auch halt schon psychisch fertig davon.
Ja, ich höre das nicht. Also ich bin da eher so.
Also das ist halt für mich ein Erkennungsmerkmal, dass ich gerade irgendwie wieder zu viel Stress im Leben habe, wenn ich mein Handy höre, obwohl es gar nicht läutet. Aber es ist halt auch eigentlich für die Fahrer, die eben 70 Stunden die Woche fahren, oder 60 reicht ja auch, oder 50, dass die halt schon vom Fahrradfahren träumen und darin nicht unbedingt ein Problem sehen. Aber es ist ja eigentlich auch schon bezeichnend, dass die Arbeit halt extrem belastend ist, so psychisch. Aber sie nehmen es halt nicht wahr.
Wobei ich halt auch ein bisschen, also ehrlich gesagt, ich träume schon hin und wieder vom Fahrradfahren. Ich fahre auch gern Rad.
Ja, yay.
Also es passiert schon.
Nein, wenn ich jetzt nur vom Fahrradfahren träumen würde, also ich fände es zum Beispiel schön, wenn ich mal davon träumen würde, nach Tulln oder nach Krems zu fahren oder halt so, weiß ich nicht, aus der Stadt raus. Aber wenn ich vom Stress auf der Burggasse träume oder halt vom Liefern.
Ja, oder noch schlimmer, du landest nicht in Tulln, sondern in Sievering und das am Ende der Schicht. Danke, nein.
Oh Gott.
Ja, nein, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ja, ich würde sagen, belassen wir es doch ein bisschen dabei. Genau. Aber sag, alles Liebe wünsche ich euch da draußen.
Ja, haltet die Ohren steif und bleibt wachsam auf eure Gesundheit und psychisch sowie körperlich.
Ja.
Und aufpassen. Genießt auch mal eure Freizeit.
Und aufpassen auf diese ganzen Freizeitradler, die jetzt und Radlerinnen, die jetzt wieder die Stadt unsicher machen.
Oh Gott, ja, bitte Stadt Wien, falls du das hörst, Zusatzradwege wären wieder leibern.
Ja, bitte, mach es doch bitte zu Profispuren.
Oh ja, Profispuren.
Profispuren. Das wäre was, ich möchte eine Profispur.
Das werden wir lobbyieren.
Ja, toll, ich bin auch dafür.
Bei der Radlobby oder so. Cool. Wenn ihr noch Anregungen habt, meldet euch, ihr wisst hoffentlich, wo ihr uns findet, unter riderscollective.at oder schreibt uns eine E-Mail, riderscollective@uegb.at. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.
Ciao, alles Liebe.